ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris halb zwölf und Joyce Ill.
Hallo Leute, wir haben heute zum zweiten Mal Sven Völpel bei uns zu Gast im Podcast. Du bist der erste Gast, den wir zweimal bei uns haben.
Super, hier, das ist ein Zeichen dafür, Victory,
genau. Zwei Finger. Beim letzten Mal ging es ja um dein Buch Die Jungbrunnenformel und jetzt am 19. Oktober, ne, ist ja quasi die Jungbrunnenformel, das Praxisbuch rausgekommen oder kommt raus. Wir nehmen das hier ein paar Tage vorher auf, aber wenn die Folge rauskommt, dann müsste das schon draußen sein, das Buch, richtig?
Ja,
genau.
Sehr gut.
19.10.
In deinem ersten Buch ging es ja um die Theorie quasi, wie man lange gesund und gut lebt.
Gesund, jung, leistungsstark.
Stimmt, richtig. Das waren die drei Stichworte, ja. Und das ist jetzt das Praxisbuch dazu, also wo du quasi, und das kannst du gleich auch dann machen.
Das ist ja witzig, weil das hatten wir ja auch immer überlegt, zu unserem Buch noch ein Praxisbuch zu machen. Und deswegen, ich finde das richtig cool. Das macht total Sinn, zu so einer Theorie eben auch noch eine Praxissache rauszubringen.
Genau, denn es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja, ein scheiß Spruch. Und aber in dem Sinne haust du heute ein paar praktische Tipps für die Zuhörer raus. Und wir sind gespannt.
Ja, also vielleicht kannst du nochmal kurz zusammenfassen. Diese Jungbrunnenformel besteht ja aus 7 Faktoren. Wir werden jetzt nicht mehr alles nochmal theoretisch aufrollen, weil die Leute, die die Folge nicht gehört haben, können ja die alte Folge nochmal anhören. Tun wir natürlich auch als Link da drunter. Und du kannst ja nochmal kurz sagen, was diese 7 Faktoren sind. Und dann stellen Chris und ich einfach Fragen, weil wir wollen ja auch weiterhin jung und gesund bleiben und gut aussehen.
Ja. Und leistungsfähig sein.
Genau, ja, genau.
Und ein großes Mikro haben.
So ist das. In der Jungbrunnenformel geht es eigentlich darum, im Praxisbuch, dass man eben vital und fit wird in 7 Wochen. Und das ist so eingeteilt, dass man die 7 Faktoren hat. Und die 7 Faktoren sind erstmal Einstellung, sind Ernährung, sind Bewegung, sind Schlaf, Entspannung, Atmung und soziale Interaktion. Also diese 7 Faktoren machen sozusagen ganzheitlich die Jungbrunnenformel aus. Und was jetzt total spannend ist, dass das erste Mal dieses Jahr ein wissenschaftlicher Artikel veröffentlicht worden ist, noch mit einer kleinen Fallzahl, aber es ist gelungen, dass sich Probanden genetisch verjüngt haben. Also nach einem Gentest, einem Alterstest, kann man relativ genau das Alter bestimmen, also wissenschaftlich nachgewiesen. Und die Probanden, die schlecht nach, ich sag mal, flapsig die Jungbrunnenformel gelebt haben, die sind in 8 Wochen, indem sie nach dem Art-Protokoll gelebt haben, sind die tatsächlich um 1,5 Jahre gealtert. Und diejenigen, die sich gut ernährt haben über 8 Wochen, die sind um fast 2 Jahre genetisch jünger geworden, also sich biologisch verjüngt. Also schon ziemlich krass, wenn man sagt, in 8 Wochen. Das Ganze wollen wir jetzt mal untersuchen mit längeren Fallzahlen. Und es war sogar sehr moderat, was da gemacht worden ist. Also da ist noch nicht Atmung einbezogen worden, noch nicht so der soziale Interaktion. Und es war sowas, da kann man darauf eingehen, zum Beispiel Zeitfenster, Essen. Also nicht sozusagen das 16-8, was wir schon letztes Mal thematisiert haben. Also sprich 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen. Sondern die haben sogar 12-12 gemacht. Also sprich von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends gegessen. Das heißt, wenn man das noch strenger machen würde, dann würde man noch stärkere Verjüngungseffekte haben.
Und diese Studie hast du gemacht?
Nein, das ist von einfach anderen eine Studie, die ist eben zusammengefasst. Was ich jetzt aber gemacht habe, aus dieser Studie heraus, habe ich ein Jungbrunnen-Protokoll entwickelt. Das ist auch im Buch, sieht man ganz am Schluss auf der letzten Seite, Jungbrunnen-Protokoll, da ist noch ein Link. Und in diesem Link werde ich immer updaten, weil ich ja selbst Experimente liebe, dass ich immer dieses Protokoll verbessere nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, sodass man immer ein Zeitfenster hat, wo man ist, was man ist, wie man sich bewegt. Also alle neuen Studien, die da rauskommen, implementiere ich, baue mir selber ein Protokoll, wo man sagt, so und so kann man leben und dadurch sich eben genetisch verjüngen. Also mal gucken. Das ist dann wie in einem Film, dass man sozusagen die Uhr zurückdreht.
Ja.
Oder es sind ja verschiedene Sachen. Also das eine ist ja verjüngen, was wir gesagt haben, das andere ist gesund sein und das andere ist leistungsfähig zu sein. Das heißt, wenn man jetzt sehr viel parallel macht, wie halt ich, dann wird man extremst leistungsfähig. Das heißt, du kannst halt 5 Leben gleichzeitig führen, verjüngst dich halt vielleicht nicht ganz so schnell oder alterst halt nicht ganz so langsam, aber du bist halt wirklich extrem leistungsfähig. Das ist egal, ob das jetzt auf dem Kognitiven ist, auf dem physischen oder emotionalen. Und das sind eben alles Dinge, die man dann durch Jungbrunnenformeln halt extrem stark beeinflusst.
Muss man sich dann auf eins spezialisieren von diesen drei Dingern? Also schließen die sich irgendwo gegenseitig ein bisschen aus? Oder eigentlich fände ich es halt am besten, wenn es irgendwie Hand in Hand gehen würde, dass du auf allen Baustellen
also
die dich verbesserst?
Sagen wir so, alle sind tatsächlich identisch. Also wenn ich mich, sag mal, nach den 7 Jungbrunnenfaktoren sozusagen optimal bewege, dann schaffe ich es, dass ich eben jung bin, also jünger werde sogar, dass ich gesund bin und leistungsfähig bin. Jetzt kann ich natürlich, und das ist der einzige Ausnahme, sage ich, mit der Leistungsfähigkeit oder kurzfristige, langfristig sind alle drei identisch, kurzfristig kann ich natürlich sagen, ich schlafe jetzt statt 8 Stunden oder 7,5 oder wie auch immer, also in dem Protokoll zum Beispiel war es so, die haben mindestens 7 Stunden geschlafen pro Nacht und die anderen, die sich jetzt schlecht sozusagen geschlafen haben, weniger geschlafen und man kann aber kompensieren, das heißt, wenn man jetzt das Gleiche alles optimiert, aber einen Schlaf zum Beispiel auf, was ich zurzeit mache, 4 Stunden reduziere, dann regenerierst du dich halt nicht so schnell. Das heißt, du alterst schneller, aber du hast halt 3 Stunden Zeit mehr zum Arbeiten. Langfristig gesehen ist es halt so, dass man natürlich immer, wie gesagt, das Jungbleiben, Gesundbleiben, Leistungsfähigkeit in einem hat. Also das heißt, wenn man wirklich nachhaltig arbeitet und sich konsequent dran hält, dann ist es natürlich super gut. Man kann dann kurzfristig mal kompensieren, wenn man eben sowas hat, wie zum Beispiel Erscheinung des Buches, weil ich das ja als Hobby nebenbei mache und normalerweise meine volle Professur habe, ja als Unternehmertum und Innovation arbeite, da auch mit vielen Startups sozusagen auch noch dran arbeite, was natürlich sehr, sehr zeitintensiv ist und dann reduziert es natürlich die Zeiten. Also deswegen, ja, aber langfristig gesehen, ja, am besten, wie gesagt, man sieht das am Protokoll zum Beispiel, 7 Stunden Schlaf wäre halt optimal. Und das ist auch optimal für alle Dinge. Also zum Beispiel jetzt, wenn man mal hat wie Muskelaufbau, dann kannst du ja ins Fitnessstudio gehen, Krafttraining machen, wie du willst, oder halt zu Hause oder Minus-Fitness oder ich nenne es ja Bonus-Fitness, mittlerweile mein Fitnessprogramm, also sprich, in den Alltag Fitness zu integrieren. Und dann wirst du sozusagen, ja, also dann baust du die Muskeln nicht während dem Training auf, sondern du zerstörst ja eigentlich die Muskeln, du schadest den Muskeln und dann gibt es einen Reparaturmechanismus und dieser Reparaturmechanismus, der funktioniert danach. Genauso wie zum Beispiel das Lernen ja nicht stattfindet, wenn wir etwas lesen oder etwas merken oder lernen, sondern es findet ja auch statt im Schlaf, wo dann zum Beispiel kurzfristig, ins langfristig, also ins Langzeitgedächtnis Informationen halt über Arbeit, gespeichert werden. Und somit ist Schlaf halt extrem wichtig für die Regeneration und auch wieder langfristige Leistungsfähigkeit ist sozusagen, jetzt im Buch wie 7 Habits of Highly Effective People, die Sägeschärfen heißt, man soll eben Erholungszeiten einbauen und das ist genau Entspannung, Schlaf, was eigentlich bei den meisten unserer westlichen Kultur viel zu kurz kommt, weil wir eben immer im Tun sind und wenig im Sein sind und immer meinen, auch möglichst leistungsfähig zu sein. Und da können wir aber uns eben noch steigern. Mhm. So, jetzt komme ich aber erstmal darauf ein, das waren ja die 7 Faktoren, die ich gesagt habe. Und im Prinzip geht es im Praxisbuch darum, ich hatte ursprünglich den Spiegelbeste Entscheide selbst, wie alt du bist, geschrieben. Da ging es ja darum, Einstellung des Alters. Danach haben mich dann alle gefragt, ja, wie kann ich das denn machen, eben jünger zu werden, in den ganzen Vorträgen. Dann habe ich das Jungbrunnenformel sozusagen entwickelt, auch eben selber, das ist so ein bisschen die Erlebnis, dass ich das alles schaffe, was ich machen kann, müsste ich mich optimieren. Dadurch habe ich die Jungbrunnenformel entwickelt mit 7 Faktoren. Und dann haben die Leute gesagt, ja, und wie kann ich das jetzt noch als praktisches Tipp sozusagen umsetzen? Und deswegen kam es jetzt im Praxisbuch, wie ihr auch gesagt habt, was bei eurem Buch auch noch super wäre. Also da Fokus, vielleicht könnt ihr die Jungbrunnenformel so einsetzen, dass ihr auch so leistungsfähig sein könnt, das Praxisbuch noch auszubringen.
Ja. Top.
Weil dann werden natürlich eure Zuhörer können natürlich nochmal und dann Leser auch nochmal zusätzlich davon halt ja Nutzen haben. Mhm. In dem Buch, das ist jetzt konzeptionell so aufgebaut, dass man eben 7 Wochenprogramm hat. Das heißt, man hat diese 7 genannten Faktoren, zum Beispiel Einstellung, kommt dann die erste Woche und dann hat man 7 Tage lang jeden Tag einen Tipp zur Einstellung. Und im Prinzip, wenn man nichts befolgt,
zeigt das ja mal für die gucken. Kann man es hier so ein bisschen sehen, Montag, und dann kann man hier auch selber so Sachen eintragen und so, ne?
Ja, man muss sogar wenig lesen. Ich sag mal, das ist fast wie ein Comic. Und man hat dann eben genau, wie du gezeigt hast, Sachen zum Eintragen, Sachen zum Auswählen. Das ist halt mehr oder weniger so ein Praxisbuch, wo man halt seine Erfahrung aufschreibt. Also so jetzt bei der Einstellung zum Beispiel gibt es, wie gesagt, 7 Tipps. Das gibt es dann auch bei der Ernährung, auch der Bewegung. Das heißt, man kriegt jeden Tag einen Tipp. 7 mal 7 Wochen sind bekanntlich dann 49. Und das heißt 47 Tipps. Wenn man nicht danach lebt, ist es vollkommen egal, weil was passiert ist ja, dann lebe ich genauso wie vorher. Wenn ich aber nur einen Tipp beherzige und in mein Leben implementiere, dann habe ich ja schon eine Verbesserung. Und das ist auch das Plädoyer. Hauptsache es macht Spaß und man sagt, okay, ich nehme halt irgendeinen Tipp raus, der mir gefällt und den baue ich ein. Und desto mehr ich natürlich von den Tipps einbaue, desto mehr nutze ich halt dann und werde halt im Endeffekt jünger, gesünder, leistungsfähiger.
Dann, Dann hau doch mal den wichtigsten Tipp zum Thema Einstellung raus.
Wichtigsten Thema zum Einstellung. Gut, immer die Frage, was die Einstellung ist. Das Wichtige ist erstmal von der Erkenntnis her, aus der Einstellung passiert alles. Denn die Einstellung, die wir haben, kreieren wir unser Leben. Also sprich, die Einstellung bestimmt die Art, wie wir denken, wie wir fühlen und wie wir handeln. Und deswegen ist die Einstellung, die sich ja beruht auf irgendwelche Glaubenssätze, die wir, sage ich mal, genetisch mitbekommen haben, erziehungstechnisch von unseren Erziehungspersonen mitbekommen haben. Und es ist ja nicht nur, dass es jetzt kristallisiert bei uns jetzt, sondern tatsächlich in genetischen Programmen. Und die sind ja nachweislich, die Genetik, über mehrere Generationen übertragbar. Und wenn man streng genommen sieht, dann ist ja in unserer DNA gespeichert alles, was vor uns in der Evolution passiert ist. Und das zeigt sich daran, wenn wir zum Beispiel im Mutterbauch sind, ja, als Baby, dann durchlaufen, wir haben ja Kiemen, also durchlaufen wir sozusagen die Stadien, die davor waren. Und genauso ist es so, dass alles, was wir erlebt haben, genetisch da drin ist. Also sprich, irgendwelche Traumata von unseren Vorgängern, ob das bei uns in Deutschland irgendwie Kriege sind oder in anderen Ländern, wo es Kultursachen sind, wie ob das Sklaverei ist, Traumata, Kriege, all das ist quasi genetisch programmiert. Und jetzt ist es halt total spannend, weil in der Einstellung gibt es halt auch ganz viel Forschung zur Epigenetik. Und Epigenetik heißt, wir haben die Gene und die Gene können wir beeinflussen. Das heißt, die Art, wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir handeln, beeinflusst die Genetik. Beispielsweise, wenn ich jetzt irgendwie in Afrika geboren bin, dann aber in Skandinavien aufwachse, gebe ich andere Gene weiter. Also nicht nur, dass ich selber andere Gene habe, sondern ich gebe an meine Kinder andere Gene weiter. So, das heißt, unsere Verhaltensweisen bestimmen ganz, ganz stark, wie es vorgeht. So, jetzt ist die Frage, wie beeinflusst man das? Das ist ja normalerweise, sind wir, wie ich beim letzten Mal gesagt habe, evolutionsbiologisch schon negativ geprägt, weil wir überleben müssen, wenn der Säbelzahntiger kommt, dass wir sozusagen nicht sterben. Ja, oder simpel, ich falle jetzt irgendwo runter, dann breche ich meinen Fuß und dann war ich ja früher tot. Und genauso ist es heutzutage auch nicht anders, wenn ich eine Treppe oder irgendwas runterfalle, wenn ich einen Autounfall baue oder sonst was, wenn ich nicht aufpasse. Das heißt, erstmal ist die Einstellung halt extrem wichtig. So. Das heißt, ich programmiere erstmal mein Gehirn um und mache viermal so viel Positives wie Negatives. Zum Beispiel, was dann ein Tipp wäre in dem Buch, es gibt ein Dankbarkeitstagebuch. Das heißt, ich trage einfach mal ein, abends vorm Schlafengehen, zum Beispiel 5 Sachen, für die ich dankbar bin. Und da ist es so, es kann nicht, am Anfang fällt es dann natürlich total schwierig, gerade als Wissenschaftler, wenn man halt nur kritisch unterwegs ist, dann andere Literatur liest, sagt, ja, da muss doch ein Haken sein, hier oder da, dann ist man erstmal sehr kritisch, auch sehr selbstkritisch sich gegenüber. Und dann programmiert man sozusagen Gehirn um und sagt halt immer mehrere Dinge auf. Und das, wenn das Routinen werden, wird es immer einfach. Also als Beispiel, man sagt ganz einfache Sachen, wie zum Beispiel, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe ein Bett, ich habe eine warme Decke, warmes fließendes Wasser. Ich meine, dann findet man 5 Punkte sofort. Ja? Und dann hat der, die meisten haben ja irgendwie dann Freunde, Familie oder sonst irgendwas, für das man dankbar ist. So, und das ist eine Umprogrammierung unserer Einstellung und unserer ganzen Emotionen. Das heißt, ich habe ja schon mal über die Einstellung zum Beispiel ganz andere Hormonausschüttung. Ich habe eine andere Hormonausschüttung. Wenn ich jetzt abends zum Beispiel mache, habe ich einen viel besseren Schlaf. Wenn ich das morgens mache, gehe ich halt positiv geprimed rein und übertrage das sozusagen auf meine Mitmenschen, Mitbewohner, Kollegen. Und das ist dieser Reziprozitätseffekt, der sich halt sehr, sehr stark verstärkt und wir auch in eigenen Experimenten ja rausgefunden haben. Ich glaube, das hat es letztes Mal schon gesagt, mindestens, ich sage mal so fast 1000% Unterschied an Leistung, die wir in kurzen Interventionen tatsächlich machen können. Und das kann man immer wieder so umprogrammieren, wenn man das einmal macht, abends oder morgens nach dem Aufstehen und Routinen hat, eben positiv zu denken, dankbar zu sein, dann ist es positiv. Wenn man das zum Beispiel noch verbindet mit etwas wie, was dann der letzte Faktor ist, nämlich die sozialen Kontakte, dann ist es so in blauen Zonen, wo die Menschen besonders alt werden, da grüßt man sich zum Beispiel und sagt ganz einfach, was für ein schöner Tag heute. Ja? Belanglose Floskel. Aber der andere kriegt halt was mit, sagt, oh, schöner Tag, toll. Und schon arbeiten die Hormone wieder positiv, Immunsystem wird gestärkt und positiver gedacht, leistungsfähiger gedacht. Und dadurch werden wir viel, 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 viel leistungsfähiger. Mhm. Ja.
Ja.
Also quasi Mindset ist das ja im Prinzip, ne? Und das ist die Basis von den ganzen anderen 6 Faktoren, wenn man so will.
Genau.
Ne? Kann man das
also, dass man sich immer einfach denkt, was, also dieses Art positiv denken, aber positiv denken hat jetzt nichts zu tun mit irgendwie sich so Wolkenkuckuck oder irgendwie so ein
Wolken. Nichts, jetzt auch nicht schön zu reden, sondern
ja. Genau.
Dankbar
es
zu
gibt
sein,
ja Sachen,
was man hat.
Ja, es gibt ja zum Beispiel Sachen, wenn du Projekte machst, dann ist es ja gut, einen Prevention-Promotion-Fokus zu haben. Das heißt, positive Dinge zu sagen, aber du musst natürlich schon auch auf Dinge achten, um Projekte zum Beispiel durchzubekommen, musst du natürlich auch schon kritisch sein. Du musst halt nur wissen, wann bist du kritisch, damit etwas wirklich passiert, und wann bist du sozusagen, dass du halt Promotion bist. Und da gibt es halt Aufgaben, wo du kreativ bist, wo es halt positiv ist, wo du dann aber auch wieder Prevention haben musst, wo du sagst, okay, die Dinge müssen auch passieren, es muss sich zusammenreißen und muss dann diese Deadlines eben alle zusammen schaffen. Und das ist der Unterschied, wirklich die Kompetenz zu haben, wann man was macht, aber ist halt auch wieder eine Einstellungssache. Und die Einstellung zeigt sich auch, egal was, bei Hochleistungssportler zum Beispiel, macht man ja sehr, sehr viel mentales Training. Und genauso wie es bei Hochleistungssportler ist, so können wir ja genau das gleiche Prinzip anwenden im Alltag. Und dann haben wir durch die Einstellung eben die Selbstwirksamkeit gehört. Und Selbstwirksamkeit ist das, also das ist einfach dieses Konstrukt in der Psychologie, also das uns ermöglicht, möglichst leistungsfähig zu sein, besser als noch Intelligenz oder Erfahrung. Ja, und das heißt, Selbstwirksamkeit, Self-Efficacy, wie stark traue ich mir zu, einen bestimmten Zustand, also wenn ich irgendwas benötige, Ressourcen, diesen Zustand zu erreichen. Und ja, und das kann man sozusagen jederzeit sich eben vorstellen. Und damit kreieren wir quasi mit unserer Einstellung, auch mit unseren Gedanken, eigentlich unsere ganze Welt. Und das sieht man in jeder Religion schon oder spirituellen Weg, ob das Buddhismus, irgendwas, dass wir das Produkt unserer Gedanken sind. Mhm. Und da würde ich noch sagen, eigentlich, wir sind das Produkt, wenn man dahinter geht, der Einstellung, weil eben aus der Einstellung unsere Gedanken herausgehen. Unsere Gedanken kommen ja sozusagen von der Einstellung her, wie wir programmiert sind vom Glaubenssatz, auch unsere Emotionen und damit auch unsere Handlungen.
Mhm. Ja.
Ja, macht Sinn.
Es beantwortet deine Frage, oder?
Ja.
Aber also würdest du dann auch die Einstellung als Basis auch für die anderen Sachen nennen? Also ist das quasi so der wichtigste Faktor, weil da die anderen Sachen drauf aufbauen?
Das hat er doch gerade gesagt im Prinzip.
Nee, oder? Aber...
Da hast du nicht zugehört.
Doch, natürlich habe ich
zugehört. Das war doch auch genau meine Frage, die ich gestellt hatte.
Ja, ich
das
weiß.
Ja, und aber jetzt wiederholst du dieselbe Frage von mir, oder
nee,
was?
Nee, aber ist das der wichtigste Faktor, so quasi?
Ja, also das ist jetzt eine Antwort auf.
Ja, ich meine schon, ja. Das ist die Basis von dem ganzen Stuff, ja. Das ist
ja, aber zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob das sich jetzt wirklich auf Fitness zum Beispiel auswirkt, die Einstellung. Ja,
ich denke nicht, wenn du...
Ja, okay, kann ich gleich ein Beispiel erklären, vielleicht lass du nochmal deutlicher. Ja, wenn du sagst Fitness, ja, es gibt von langer Harvard University tatsächlich eine Studie, und zwar eine Studie, wo man Zimmermädchen zwei Gruppen eingeteilt hat. Die eine, also Gruppe der Zimmermädchen, hat einfach so weitergemacht wie vorher, und die andere Gruppe, die hat mir nur gesagt, wenn sie ihre ganzen normalen Tätigkeiten machen, wie was Zimmermädchen so ein Bett ausschütteln und was ich neu beziehen und solche Sachen, dann haben die gesagt, dann macht ihr Fitnesstraining. Die haben also die gleichen Tätigkeiten weitergemacht, aber mit einer anderen Einstellung. Und da hat man natürlich davor und danach und so weiter die Werte gemessen. Und zwar Gewicht, Blutdruck, alle, also Gesundheitswerte, die es so gibt. Und bei der Gruppe, die man sozusagen dann positiv geprimed hat, dass die Fitness machen, haben sich tatsächlich Gewicht reduziert, Muskelmasse zu Fett erhöht, Herz-Kreislauf-System, alle komplett verbessert, obwohl sie das Gleiche gemacht haben. Das heißt, ja, die Art der Einstellung ist tatsächlich entscheidend. Das ist zum Beispiel auch bei Bodybuildern. Schwarzenegger hat gesagt, put your mind into the muscle, dass du bewusst, wenn du trainierst, zum Beispiel bewusst darauf, dass die Muskeln wachsen. Da gibt es auch wieder Studien, das so weit führt, dass bei Bodybuildern, die sich nur vorstellen, die zum Beispiel im Urlaub sind, nicht trainieren, vorstellen, dass die Muskeln wachsen, dass die gleich bleiben oder sogar Muskelmasse zunehmen.
Stimmt, ja.
Das hatten wir doch auch.
Ja, so ein Beispiel. Kenn ich sogar. Ja,
genau. Hatten wir doch in unserem Buch sogar.
Ja, dass, stimmt, aber ich habe es ja selber gerade
nicht mehr auf dem Schirm
gehabt.
Die trainiert hatten, Muskelzuwachs von 18% und so, und die sich das nur vorgestellt hatten, hatten einen Zuwachs von 15%. Also es war wirklich nur minimal weniger, als wenn man wirklich trainiert hätte, ja. Aber auch.
Also ich hatte jetzt gerade zum Beispiel auch gehört von der Studie, auch in der TU München mit Harvard University zusammen durchgeführt, und zwar die haben Placebo-Effekt gemacht, was wir auch thematisiert habt, ihr auch Tim mit dieser Brunetz mal, und da haben die eine Studie gemacht, und zwar drei verschiedene Versuchsgruppen. Die einen haben Schmerzmittel bekommen, die anderen haben einen Placebo bekommen, haben es nicht gewusst, und die anderen haben ein Placebo bekommen und haben gewusst, dass sie ein Placebo bekommen. Diese drei Gruppen, was denkt ihr, wer von denen also am besten, welche Medikamente am besten gewirkt haben und die am wenigsten Schmerzen?
Ja, ich glaube, ich weiß, dass halt, wenn du weißt, dass es ein Placebo ist, dass es dann trotzdem auch wirkt. Also
obwohl man es weiß.
Obwohl man es weiß, ja. Also da weiß ich, dass da so Studien gab. Aber was jetzt da am besten...
Und glaubt ihr, dass das Schmerzmittel besser ist, der Placebo oder der Placebo, wo man es weiß?
Der Placebo wahrscheinlich.
Wahrscheinlich der Placebo, wo man es weiß. Würde ich jetzt tippen,
wo man nicht weiß, dass
du meinst, wo man es nicht weiß? Ja. Es ist interessant. Also ich glaube, das Schmerzmittel
Also Placebo auf jeden Fall ist nicht. Wichtig, und das ist tatsächlich so, das ist ziemlich überraschend, das ist tatsächlich der Placebo, wo man es weiß.
Aha. Ja.
Und zwar, was nämlich passiert ist, der Placebo ist deswegen verstärkt, obwohl man es bewusst weiß, okay, das ist ein Placebo, der nicht funktioniert, denkt man danach, okay, das Placebo funktioniert ja auch. Und dadurch hast du eine Doppelverstärkung des Placebos. Also total irre.
Das ist ja richtig geil eigentlich.
Ja, ist total geil. Also du brauchst eigentlich gar keine Medikamente nehmen, musst sagen, jetzt nimmst du ein Placebo und dann nimmst du jeden Tag ein Placebo und dann wirkt's.
Es ist ja im Prinzip,
das zeigt halt wieder, wie krass die Einstellung ist.
Ja, also das heißt, ich kann mir quasi selber meine Medikamente herstellen, indem ich geistig quasi da mein Ergebnis rein projiziere und dann fresse ich halt dieses Kügelchen, wenn man so will.
Genau, ja. Also das ist schon, also es ist total faszinierend. Ja, voll. Und also richtig faszinierend. Und das zeigt halt nochmal, wie stark die Einstellung ist. Also man kann es immer schwierig sagen, was das Stärkste ist, weil die Kette reißt immer am schwächsten Glied. Das heißt, wenn du halt natürlich super Einstellung hast, aber halt nichts mehr isst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du natürlich verhungerst, relativ groß. Gibt natürlich Leute, die sich dann von Licht ernähren und jetzt behaupten, wissenschaftlich gesehen hat es noch keiner geschafft, das tatsächlich im kontrollierten
Setting. Ist das schon mal untersucht worden? Okay.
Das ist untersucht worden, die Personen hat man dann entdeckt, dass sie doch irgendwie gegessen haben oder ein Versuch musste abgebrochen werden, weil die Person so weit abgemagert hat, dass es nicht mehr funktioniert hat. Man hört aber immer wieder von Yogis angeblich, da hört man ganz viele Sachen, die angeblich sich auch eingraben lassen, nach mehreren Monaten wieder ausgraben lassen und ohne sozusagen zu essen, zu atmen, zu trinken, überlebt haben. Da gibt es halt mehrere Dinge. Es gibt zum Beispiel einen, der ist mehrere Tage, ich glaube 10 Tage, war der in eine Höhle gefallen. Das ist ein Japaner, der ist dann entdeckt worden, also ganz normaler Mensch, sage ich mal, Bergsteiger oder irgendwas, der ist entdeckt worden und da ist ein Gen aktiviert worden, nämlich das Winterschlafgen. Der war nämlich auf 10 Grad, wo man gefunden hat, und der hat tatsächlich 10 Tage überlebt, ohne zu trinken, ohne zu essen, weil der hatte sich am Fuß verletzt und konnte nicht weiterlaufen in der Höhle und hat man ihn ja zufällig gefunden. Und darauf hat man gewusst, okay, wir haben sozusagen das Winterschlafgen in uns. Man weiß noch nicht, welche Faktoren dazu gekommen sind, dass der raus sozusagen wie aktiviert worden sind. Aber das zeigt ja halt unser Potenzial, was wir alles in uns haben, was wir potenziell aktivieren können. Das ist also höchst spannend. Und dann ist es so, ja, die Einstellung ist eigentlich das Wichtigste, weil daraus alles klären. Aber ohne das andere geht es halt auch nicht, weil wir sozusagen jetzt physische, inkarnierte, wie man auch sagt, Wesen sind, die im Leben. Und dann haben halt natürlich Gedanken eine Energie. Aber andere Dinge wie die physischen Sachen haben halt auch nur eine Energie, die ich dann esse, bewege und so weiter.
Ja, das ist logisch. So, ist deine Frage jetzt beantwortet, Joyce? Mhm.
Ich hätte sie sogar, wenn ich noch mal kurz selber drüber nachgedacht hätte, wäre ich wahrscheinlich selber drauf gekommen, weil wir es ja im Buch auch schon drin hatten. Aber ja, ist sehr logisch. Danke.
Ja, so, dann sind wir jetzt quasi.
Aber das ist jetzt vielleicht trotzdem, war es ja interessant auch für manche Zuhörer, ja, die da noch nicht.
Natürlich, du hast das für die Zuhörer gemacht. Das ist doch gut. Ja, ist ja so.
Ja, und das Wichtigste ist natürlich, muss man auch sagen, die Wiederholung. Ja. Wir wissen ja viel, aber wenn es nicht wiederholt wird, dann geht es natürlich nie rein. Ja. Und insofern kann man es nicht oft genug sagen.
Richtig. Ja, weil eigentlich sind die Regeln ja, wenn man sie runterbricht, sind sie ja total easy. So, das ist es ja. Das ist ja kein Hexenwerk oder sowas. Und deswegen ist es eigentlich gut, diese simplen Regeln immer zu wiederholen, damit sie so tief eingebrannt werden, weil wir uns halt sonst.
Ja, das Leben ist eigentlich total einfach. Ja. Wir schaffen es halt nur, mit zu verkomplizieren.
Genau. Mhm. Das ist, ja.
Und das ist wie der Weg zu sich selbst, was eigentlich das Wichtigste ist, ist so kurz, also der ist sozusagen unendlich kurz, dass wir das nicht finden, ja, weil wir zu kompliziert denken.
Ja, genau.
Ja.
Okay, dann haben wir jetzt die Basis. Was ist das, die zweite Woche? Was?
Ach so, ja, okay. Ja, okay, wir können die Step-by-Step die Faktoren durchgehen.
Ja, würde ich jetzt sagen, ne? Ja, oder wolltest du nach Priorität jetzt gehen? Aber ich denke, der Sven ist auch so schlau und hat das Buch schon nach Priorität aufgebaut. Würde ich mir vielleicht
denke ich mir
vermuten.
Auch. Ich wusste nur nicht, ob wir jetzt wirklich über jeden einzelnen Faktor reden wollen oder ob wir ein bisschen nur teasen, damit den Rest die Leute noch durchlesen. Deswegen hatte ich jetzt gedacht, vielleicht kann man so ein paar interessante Sachen jetzt.
Ja, oder so, oder genau, oder was du jetzt als nächst wichtiges.
Also wir können ja mal anfangen, was ja eigentlich immer als beschrieben wird, wenn die Leute sagen, wie wäre ich denn gesund, dann nennen die eigentlich normalerweise den zweiten Faktor, nämlich die Ernährung. Sagen wir, okay, durch Ernährung wäre ich gesund und das hat natürlich einen riesen Impact, ja, die Ernährung. Das ist auch so, das ist extrem wesentlich. Und da gibt es halt auch wieder mehrere Faktoren, warum das so ist. Wir haben es im letzten Jahr schon ein bisschen mal thematisiert. Da gibt es mehrere Faktoren, wie man sein Leben verlängern kann. Nummer eins, Lebensverlängerung für alle Organismen, ist, um es nochmal zu sagen, Kalorienreduktion. Also das heißt, desto weniger Kalorien wir zu uns nehmen, desto älter werden wir. Also natürlich Minimumkalorien, ist klar. Und das hat damit was zu tun, dass immer wenn wir essen, natürlich unser Stoffwechsel erhöht werden, dass Zellteilung stattfindet. Immer wenn Zellteilung stattfindet, dann findet eine Duplizierung der Zellen statt mit Fehlern. Und deswegen ist es so interessant, dass jetzt erstmal die Umkehrung des Alters funktioniert hat im Laborexperiment, das heißt, das Reverse Aging, was man sich verjüngt hat. Das heißt, man kann nicht nur das Alter aufhalten, sondern tatsächlich zurückdrehen. Und das ist jetzt total spannend, weil eigentlich schon Kurzweil, Chefforscher von Google, ja gesagt hat, er will unsterblich werden. Wir haben jetzt in den letzten Wochen ja Jeff Bezos gesagt, er will auch unsterblich werden. Ja gut, Pharaonen wollten es auch schon vor ein paar tausend Jahren. Ja, gut. Aber was es auf jeden Fall passieren wird, es wird sehr, sehr viel in der Richtung an Forschung rauskommen, weil einfach da Milliarden reinfließen. Das sind die größten Investitionen in Silicon Valley. Einerseits über Calico von Google, andererseits über Jeff Bezos. Ich habe auch letztens gerade mal mit einem anderen Milliardär gesprochen, der hat mit 60 Milliardären in Startup im Silicon Valley investiert. Auch die IKEA-Familie, der glaube ich noch lebt, das weiß ich gar nicht, der IKEA-Gründer mit über 90 Jahren. Die haben 400 Millionen investiert. Das heißt, da kann man davon ausgehen, dass sehr, sehr viel Forschung entstehen wird, mit, sagen wir mal, dann Medikamenten letztendlich, wie man das Alter zurückdrehen kann. Man konnte das schon bei bestimmten Mäusen und es gibt Trigger bei zum Beispiel Quallen, bei bestimmten Korallen, die ein Gen haben, wo sie sich verjüngen können. Es gibt ein Bärchentier, was unendlich lebt. Es gibt also sehr, sehr viele Tiere, die bestimmte Gene haben, die jetzt entschlüsselt werden, wo man versucht, dann Medikamente zu entwickeln, das zurückzudrehen. Und da gründen sich ja permanent irgendwelche Startups. Auch Startups zum Beispiel, wie man das Leben der Hunde verjüngen kann oder zumindest wird es beschrieben mit bestimmten Pillen. Und dann kann man denen sozusagen Medikamente geben und dann lebt halt der Hund ein paar Jahre länger. Also deswegen gehe ich davon aus, dass es ja eine extreme Wissensexplosion gibt. Das sage ich immer, Wissen wirkt Wunder. Und wir haben unser Alter immer jede Generation so um 7,5 Jahre verlängert. Also wir werden biologisch jünger und auch länger jede Generation leben, 7,5 Jahre. Und es kann sein, dass es jetzt zu einer sozusagen Anstieg geht, dass es schneller geht. Und der Hintergrund ist einfach durch die Wissensexplosion, durch die Investitionen in Forschung, auch in ganz andere Datenauswertung mit zum Beispiel den ganzen Quantencomputern, das natürlich absolut Hype ist, wo einfach so schnelle Rechnerkapazität gemacht werden kann über Simulationen, dass dann Forschungsergebnisse auch wesentlich schneller gehen, auch Produkte besser entstehen werden kann. Und das ist der Grund, warum es so viele Investitionen gibt, ist natürlich das mehrere Sachen, die haben natürlich rausgefunden, also Beispiel mit dem Investor oder Gründer von Cell NK, das ist ein Bremer, der jetzt auch in Dubai lebt, der hat zum Beispiel gesagt, er hat jetzt ein Team von Leuten, die er natürlich finanziert, die ihn selber halt jünger und leistungsfähiger machen, weil er hat das Ziel, eben auch unsterblich zu werden und möglichst alt zu werden. Rein ökonomisch gesehen als Investment lohnt sich's wieder. Also schon alleine jetzt für jeden Einzelnen, der dann länger seine Rente bekommt, ja, muss man ausrechnen, was das eigentlich ökonomisch bedeutet, wenn du mal 10 Jahre länger lebst für die gleiche Arbeitsleistung.
Also oder, oder länger für die Rente der anderen arbeiten. So könnte man es auch sehen.
Also ja, gut, du wirst ja, du kriegst ja die Rente zugeteilt im gleichen Alter, lebst aber dann halt zum Beispiel 10 oder 20 Jahre. Ja, aber
wenn dann alle so alt werden, dann wird... Das
ist irgendwann, aber nicht
in der Gesellschaft. Ja. Genau. Wenn du musst ja, dann gut, der First ja Mover sein, ne? So, das ist
sag mal so, früher war es ja so, da haben wir irgendwie Durchschnittsalter von 70 gehabt, sind mit 65 Jahren in Ruhestand gegangen, haben dann noch 5 Jahre gelebt. Da muss man sagen, statistisch gesehen haben es ja ganz viele dann nicht erreicht. Das heißt, sie sind ja während der Arbeit noch immer gestorben. Und heutzutage leben ja die meisten nach der Rente noch viele, viele Jahre. Das ist ja auch ein Problem unserer Rentensysteme, auch des Rentenministers und so weiter. Wobei das auch wieder alles nur wieder eine Frage, sag ich mal, der Einstellung ist und der Umverteilung, weil eigentlich haben wir gar kein ökonomisches Problem mehr, weil ja die Produktivität ja im Endeffekt durchschnittlich, sagen wir so, um 3% zunimmt in allen Industrien und damit wir so viel mehr produzieren an Leistungen, an allen möglichen Faktoren, um den gleichen Wohlstand zu behalten, obwohl wir alle weniger arbeiten. Also theoretisch könnten wir alle, sage ich mal, mit 40 in Ruhestand gehen, weil über Digitalisierung, über all das, was jetzt passiert, natürlich höhere Produktivität
erzielt. Das stimmt, Moment, damit möchte ich kurz einhaken, weil das ist mein Thema. Das stimmt, hast du vollkommen recht. Aber über das korrupte Geldsystem und die Gelddruckerei so wird uns diese Produktivität geklaut vom System. Das ist ganz, ganz wichtig.
Genau, das wäre sozusagen, das wären sozusagen meine nächsten Ausführungen gewesen, dass es eigentlich immer eine Sache der Umverteilung ist. Und das Umverteilung heißt natürlich, die Systeme, wie sie aufgelegt sind, in Strukturen, wer natürlich profitiert davon und ist ja ganz klar, wenn man das so sieht, wie die Systeme gebaut sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel arbeite und ein bestimmtes Einkommen habe, zahle ich einen Steuersatz bis 45%. Wenn ich aber Geld habe, wo ich nicht für arbeite und was ich vielleicht vererbt bekommen habe, dann kriege ich ja 25%, muss ich Steuern zahlen. Ist eigentlich ziemlich ungerecht, dass ich nur die Hälfte der Steuern zahle, obwohl ich es gar nicht verdient habe. Und das sind natürlich alles Sachen, die dahinter stecken und die dahinter stehen, aber das ist natürlich eine andere Diskussion, die ja, natürlich dann dahinter steckt, aber was ich sagen wollte, ist halt nur, wie gesagt, eine Umverteilung und wenn man es wieder aus Individuensicht sieht, lohnt sich natürlich rein ein Return Investment, rein von Unternehmen, Gesundheits-, also Return Investment für Gesundheitswesen. Normalerweise betriebliches Gesundheitsmanagement ist eigentlich 6:1. Das heißt, 1 Euro, den du investierst, kriegst du 6 Euro raus, weil du ja beispielsweise die Leute weniger krank sind, produktiver sind. Und ich habe das ja ganz lange bei Unternehmen gemacht, zum Beispiel Daimler, Werk Bremen, arbeiten wir seit 2004, seitdem ich an der Uni Professor arbeiten wir zusammen. Und da ist die höchste Produktivität trotz des ältesten Arbeitsdurchschnitts von der ganzen Automobilindustrie, auch von allen Daimler-Werken. Und das ist ja mittlerweile das zweitgrößte Werk nach der Zentrale. Und das sind eben so Sachen, die ja sozusagen, wo du sofort Sachen umsetzen kannst vom Mindset in den Trigger. Und wo wir halt in den Demografienetzwerken natürlich mit vielen Unternehmen gearbeitet haben und ich jetzt halt auf individuelle Basis erweitert habe, also nicht nur für Organisationen, Führungskräfte, sondern halt auch die einzelnen Individuen. Und da gehe ich jetzt immer mehr rein, dass ich halt direkt Tipps gebe, sozusagen aus dem Elfenbeinturm rausgehe, um dann möglichst vielen Leuten das Wissen zu verbreiten, wie man halt einfach glücklicher, gesünder lebt. Denn der Ist-Zustand, den man hat, ist ja schon so, dass ab 40, 50 werden die Leute meistens chronisch krank, brauchen irgendwelche Medikamente, haben alle möglichen Zimperlein. Und das kann man halt extrem drastisch reduzieren, indem man halt bestimmte Maßnahmen hat. Und ein Beispiel ist ja, ihr habt den, glaube ich, ja gemacht, habt ihr gesagt, den Alterstest. Also hier hinten zum Beispiel ist für diejenigen, die das als Video sehen, ist ein QR-Code drin, da könnt ihr einfach nur einscannen. Dann geht es zum Alterstest. Für die jetzt einen Podcast hören, ist es svenvoelpel.com/alterstest. Das dauert so 3 bis 5 Minuten, diesen Test auszufüllen. Das sind einfach nur Fragen. Und ich habe das gleiche Ergebnis gehabt von größten Gesundheitspodcaster. Der hat gesagt, er hat den genetischen Alterstest gemacht und es kam komplett, also für 300 Euro, kam komplett dasselbe raus wie beim kostenlosen Test. Das hat keinen Anspruch darauf, tatsächlich das exakt zu bestimmen, sondern das Ziel damit ist zu sein, dass man reflektiert darüber. Dass man sagt, okay, welche Einstellung habe ich zum Thema Altern? Wie ernähre ich mich? Wie viel Gemüse esse ich? Wie viel bewege ich mich? Und dann sieht schon jeder, der einen Test macht, oh, da bin ich gut, da habe ich eine Baustelle. Und dann kriegt man eben die E-Mail, dass man sagt, sein biologisches Alter, wie alt man tatsächlich ist und wie viele Lebensjahre noch gewinnen kann und durch welche dieser, einer der 7 Jungbrunnenfaktoren man sozusagen das gewinnen kann. Und daran hinter haben wir noch auch eine App, das heißt, zum Buch gibt es QR-Codes drin. Das heißt, jeder, da gibt es eine kostenlose Basisversion, wo man auch täglich dann von mir Tipps bekommen kann. Und das Ganze ist halt vom extrem guten Studenten, der mich einfach gefragt hat, naja, weil ich kriege halt hunderte von Anfragen, ich kann die nicht bearbeiten. Da hat er gesagt, okay, man kann jetzt, genau, ist der QR-Code, der gerade zeigt, Joyce, dann kann man sozusagen also Tipps bekommen. Und da haben wir noch einen Doktor in Machine Learning, der das programmiert hat. Und wo dann immer, je nachdem, was wir wollen, also Ernährung, Tipps haben, noch mehr dann davon bekommen. Und so bin ich jetzt in der Pflicht, sozusagen hunderte von Videos zu drehen und Tipps zu geben, dass dann jeder auch tatsächlich in den Sachen, die er haben möchte, eben Ernährung, Einstellungen, die wir jetzt schon hatten, oder dann Atmung und so weiter, eben dann Tipps zu bekommen, die er täglich auswählt, auch als Routinen implementieren kann oder verwerfen kann. Also ganz spannende Geschichte.
Ja, ich habe den, also wir haben den ja beide gemacht. Ich habe gedacht, es käme ein jüngeres biologisches Alter bei mir raus. Ich war ein bisschen enttäuscht. Tatsächlich bin ich jetzt, ich hatte ja zwischen dem Moment, wo ich den Test gemacht habe und heute hatte ich ja noch Geburtstag. Also ich habe den Test gemacht, da war ich 37 und jetzt bin ich schon 38. Also das, da habe ich quasi als Alter dann 37 eingegeben und mein biologisches Alter ist 35. Also nur 2 Jahre jünger und ich habe so eine Körperfettwaage, die hat mir immer gesagt, mein biologisches Alter wäre viel jünger. Oh. Und jetzt war ich voll traurig.
Das ist die Frage, nämlich was die misst, die Körperfettwaage, weil es ist so, da hat man oft auch eine Illusion, also die beste Körperfettmessung ist tatsächlich, wenn man das Fett am Bauch misst. Mhm. Und zwar den Abstand des Fettes. Der ist sogar noch besser, als wenn man irgendwie sich in irgendwelche Röhren legt oder sonst irgendwas, weil nämlich diese ganzen Messungen des Körperfetts tatsächlich relativ ungenau sind.
Und das sagt viel aus, wie dick die Fettschicht ist quasi.
Richtig, genau. Ja. Also du brauchst eigentlich nur dein sozusagen viszerales Bauchfett messen. Das heißt, du gehst hin mit einem Messer, da gibt es so Messer, Metallmesser, und dann misst du das Fett und dann kannst du darauf dein Körperfett relativ genau bestimmen. Wobei, das ist gar nicht das Entscheidende, sondern was eigentlich Entscheidende ist, ist immer Hüfte zu Taille. Weil wenn du jetzt, also manche sind dann einfach robuster gebaut, manche haben mehr Fett. Hat natürlich auch bessere Überlebensfähigkeit, man friert im Winter nicht so zum Beispiel. Aber das Entscheidende ist, wie gesagt, die Taille zur Hüfte, dieser Umfang. Und der sollte dann möglichst ja, gut sein. Das ist noch besser als der Body Mass Index, BMI, der, wo ja Schwarzenegger dann als Übergewichtiger rauskommt oder kam zumindest. Und es ist ja gut, also wenn man mehr Muskelmasse hat als Fett, diese Relation, weil man dann einen anderen Hormonhaushalt hat. Und desto größer sozusagen der Fettanteil ist, desto mehr werden Entzündungen im Körper gefördert. Und man nimmt ja eigentlich deswegen pro Jahr zu, weil man am meisten, also zu viel Kalorien konsumiert und sich dann eben im Alter sozusagen immer weniger bewegt. Und wenn man jetzt mal sieht, wie viel wir uns als Kinder bewegen, wo wir überall aktiv sind, in Vereinen, in was ich, Sport, Musik, sonstigen Hobbys nach sich geht, und das nimmt halt in sukzessive des Lebens ab. Aber unsere Gewohnheiten zu essen nehmen halt meistens nicht ab. Und dadurch geht sozusagen der Fettanteil immer höher und der Muskelanteil geringer. Und da gibt es zum Beispiel auch wieder super vier Grundübungen, die man machen kann. Und das sind einfach Kniebeugen zum Beispiel, Squats. Das sind, weil dann am meisten Muskelmassen bewegt werden. Dann den Deadlift, also man zieht sozusagen Gewicht nach hinten raus. Das ist dann die ganze Rückwärtskette. Dann gibt es die Klimmzüge, weil da ist nicht nur ein Muskel, der isoliert trainiert wird, sondern die ganze Kette. Also man hat sozusagen am meisten Muskelmasse, die bewegt wird, und die meisten Muskelmasse über den längsten Horizont. Und dann gibt es noch eine, also statt Bankdrücken kann man, wenn man einfach ein Gewicht vor sich nimmt, die Schulter nach vorne zieht, eben so hoch drückt das Gewicht. Das ist auch nochmal eine Full Range of Motion, also sozusagen die meiste, also am meisten Muskelmasse, weil da viel mit bewegt wird, noch mehr als beim Bankdrücken, wo nur isoliert zum Beispiel ein Muskel bewegt wird, und die weiteste sozusagen Reichweite der Muskel hat. Mit diesen vier Basisübungen baut man in der Regel Kraft auf und kann in kürzester Zeit die größte maximale Leistungsfähigkeit haben. Und das ist so extrem, zum Beispiel wie jetzt Dominic Sky, der ist im Calisthenics eigentlich so die Nummer eins, ist so von 7 Metern springt und so. Ich war aber immer 4 Tage. Da ist es so, dass was wirklich passiert ist, der hatte zum Beispiel Bandscheibenvorfälle. Und die hat er aber bekommen, weil er plötzlich keine Kniebeugen mehr gemacht hat. Weil er wollte so eine bestimmte Figur machen, wo er mehr Oberkörper hat. Das ist ein Blench, heißt es, eine der schwierigsten Calisthenics-Übungen, die auch aus dem Turnen ganz viel kommen. Und dann hat er eben weniger unten trainiert. Und dann plötzlich hat er Rückenschmerzen bekommen, ging zum Physiotherapeuten. Naja, und dabei war sein Learning, du sollst niemals zum Physiotherapeuten gehen, ihn ja nicht mindestens selber 180 Kilogramm drücken kann, im Kreuzheben oder ziehen kann. Und das ist deswegen, weil er hat es dann selber gemerkt, er hat angefangen 50 Kilogramm und hat dann wieder jetzt innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten auf 200 Kilogramm Kreuzheben gezogen und keine Rückenschmerzen, überhaupt nichts. Er hat jetzt über ein Jahr lang richtig, richtig viele Probleme und das eben nicht mehr. Das heißt, das ist wieder so ein Wissen, ja, der weiß alles über Bewegung und springt von 7 Metern und macht, ich weiß nicht was, also zum Beispiel in 4 Stunden 1450 Klimmzüge, also total irre Sachen, also was alles so Weltrekord ist, aber hat halt eine Sache nicht gewusst. Und die Sache ist halt tatsächlich, den Rücken mit Kreuzheben zu trainieren, wo die meisten Ärzte auch noch sagen, um Gottes Willen, bloß kein Kreuzheben, weil das ist schlecht für die Bandscheiben. Im Gegenteil, wenn man es wirklich richtig macht, ist es genau das, was ja den Rücken stärkt. Und deswegen sind ja so, sagen wir, Alters, die Expert machen, wie Dr. Armin Raw, ist ja Weltrekordhalter im Kreuzheben. Das ist, 20 Jahren mittlerweile ist er einmal am Tag, rein vegan, und hat mit 82,5 Kilogramm Körpergewicht, ich glaube 305 Kilogramm Kreuzheben. Also insofern sind alle, die jetzt in der Altersforschung arbeiten, irgendwie kommen auf die gleichen Sachen raus, was Ernährung, Bewegung und so weiter ist. Wenn man halt das Wissen zusammenzieht, sozusagen von den Besten in allen möglichen Bereichen, und das mache ich ja seit Jahrzehnten, dass ich dann die alle verfolge und deshalb selber dann experimentiere, und wenn ich halt irgendwas wieder neue höre, Studien oder Erkenntnis von irgendjemand, probiere ich das selber aus, teste das für mich und versuche es halt, so wie es in mein Leben ist, zu integrieren. Und das sollte auch jeder machen, eben dann mit der Jungbrunnenformel, mit den Tipps. Man sollte immer die Tipps rausnehmen, sondern die funktionieren für mein eigenes Leben. Und die einen essen halt morgens, die anderen abends, die anderen essen den ganzen Tag. Also kann ja jeder machen, wie er will. Das muss halt hauptsächlich Spaß machen. Und jeder nimmt sich halt ein paar Faktoren raus, die halt gut für ihn sind, und wird dann eben auch natürlich eben, wie gesagt, jünger, gesünder und leistungsfähiger. Mhm.
Genau, bei mir war nämlich zum Beispiel der Punkt Bewegung als Tipp, wo ich noch verbessern kann. Das war mir aber auch bewusst, dass ich das ein bisschen vernachlässigt habe in letzter Zeit. Was ich aber spannend finde, du hast das eben schon mal so ein bisschen angeteased, dieses Zero-Fitness nennst du das ja, glaube ich, ne? Also wie man so im Alltag, was man da einfach so machen kann. Und ich glaube, das ist für ganz, ganz viele Leute, die auch zuhören, interessant, weil man ja oft, also bei mir ist es auch oft so, dass man, dass man sich nicht, dass man nicht die Zeit hat für Sport, um sich extra dafür Zeit zu nehmen, so. Ja. Dass man das, was hast du da für so Tipps, wie man so vielleicht mal ganz einfach ein paar Sachen im Alltag mit einbauen kann?
Ja, das ist tatsächlich so. Also man gewinnt zum Beispiel wieder 6,5 Lebensjahre, wenn man keine reine Couch-Potato ist, sich halt so ein bisschen bewegt. Und ein bisschen bewegt ist tatsächlich diese Bewegung über den Alltag. Also Hochleistungssport ist schlecht, weil dann nützt man ja alles eben ab, weil es meistens einseitige Belastungen sind. Es ist immer gut, verschiedene Bewegungen zu machen. Zum Beispiel so, dass die Treppe gehen, Treppe rückwärts gehen, weil jedes Mal hast du, wenn du neue Bewegungen lernst, Bewegungsmuster, hast du neue Verknüpfungen der Synapsen im Gehirn. Das heißt, du wirst dadurch auch intelligenter. Und das ist eine Riesenkorrelation zwischen Bewegung von Tieren und Intelligenz von Tieren. Das heißt, desto komplexer die Tiere, desto intelligenter. Zum Beispiel sehr komplex ist eine Krake, die kann sich ja überall hin bewegen und hat auch ein besseres Gehirn. Und wir können ja als Menschen das wieder, wie gesagt, vor Evolutionsbildung alle möglichen Bewegungen machen. Und was ich jetzt zum Beispiel gerade gemacht habe, vorgestern mit meinem Sohn Alexander, bin hingegangen und habe gesagt, okay, und das ist wirklich ein Unterschied. Also zum Beispiel zum Essen habe ich gesagt, okay, jetzt holt man mal Schuhe. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir mal, das, was ich immer mache, Tierbewegung, also als Krabbe hinten oder vorne laufen, das sind die praktischen Tipps. Also zum Beispiel, wenn jetzt, egal ob du Treppe hast oder nicht, du gehst zum Beispiel auf allen Vieren, ja, vorwärts oder rückwärts, dann stärkst du bestimmte Muskulatur, du hast komplett neue Bewegungsmuster. Und was halt richtig cool ist, ist, du fühlst dich rein in Tier. Also Beispiel, war jetzt gerade irgendwie das Selbstende, ich habe gesagt, okay, Alex, jetzt holen wir mal Schuhe. Okay, jeder geht und holt einen Schuh. Dann sind wir hingegangen und man nimmt halt den Schuh in den Mund, ja, und nimmt dir dann mit zum Esstisch. Und dann kam mir plötzlich das Gefühl, was ich vorher gar nicht wusste, mir kam intuitiv rein, so fühlt sich ein Hund. Ich war dann total stolz, dass es geschafft hat, diesen Schuh in den Mund zu nehmen, was ja echt kompliziert ist, zum Tisch zu gehen, weil du kannst erstmal schlechter sehen, du kannst irgendwie gar nicht richtig atmen, weil das ist noch vor dem Gesicht und Mund auch noch. Und dann bist du echt stolz wie Oscar, wenn du es geschafft hast, den Schuh dahin zu tragen. Fühlt sich total toll. Und dann war es so, Alex, ja, guck mal, jetzt haben wir echt gelernt dadurch wieder, wie es ist, ein Hund zu sein. Und genauso ist, du arbeitest dich rein in eine Krabbe, in Bär, in Hasen, egal wie du springst und hüpfst, was du so machst. Verschiedene Treppen zu springen, Treppen hoch zu sprinten. Natürlich die ganz normalen Klassiker, die man kennt, statt ein Fahrstuhl die Treppen zu nehmen. Wie gesagt, jede Minute ist sozusagen eine Verlängerung, eine Treppe, eine Minute Lebensverlängerung. Und da kriegst du echt viel Bewegung drauf. Oder ob du jetzt in die Arbeit fährst oder nicht. Also bei mir ist zum Beispiel, wenn ich im Auto in die Arbeit fahre oder nicht, wenn ich mit dem Zug in die, und Straßenbahn in die Arbeit gehe, dann habe ich ungefähr schon ja, etwa 6.000 Schritte. Das ist ja schon fast alles, was ich am Tag benötige. Ich brauche fast die gleiche Zeit. Ich kann dann eben beides mal telefonieren oder E-Mails beantworten oder sonst irgendwas. Und man ist natürlich zu bequem und sagt, dann nehme ich lieber das Auto. Aber von allen Faktoren her, ja, von Geld, von Umweltverschmutzung, von Bewegung, ist es halt sinnvoll, das in den Alltag zu integrieren. Mhm. Und da muss halt jeder selber wissen, was er für Arbeitswege, was er für Routinen hat, eben zum Beispiel zu Fuß zu gehen, Straßenbahn zu nehmen, Rad zu nehmen und vor allem auch verschiedene Sachen. Also zum Beispiel gerade jetzt sowas wie in die Schule, einmal mit dem Tandem fahren, mit dem Rad fahren, mit dem Roller fahren, mit dem Skateboard fahren. Da gibt es ja auch wieder ganz viele oder zu Fuß gehen, ganz
oder
viele.
Oder mal auf allen Vieren oder so.
Ja, ja, genau. Das ist die nächste Challenge, die wir nicht auch schon gehabt haben. Ja. Ich habe jetzt schon mal Leo und einen anderen Sohn gefragt, du, hast du mal Lust, irgendwie zusammen auf allen Vieren die Schule zu gehen? Oh nee, das ist ja peinlich. Und jetzt werden wir mal sehen, wie es so ist. Also Skateboard, die anderen Sachen haben natürlich die aufgezählt, haben wir alle schon gemacht. Und dann werde ich mal gucken, wie wir das umsetzen. Ich habe dann auch gesagt, gut, dann mache ich das alleine, du kannst ja zugucken. Dann ist vielleicht das nur peinlich für deinen Vater, aber die kennen mich ja schon. Also das ist ja auch so, wenn ich dann zum Beispiel irgendwo in der Straßenbahn warte oder sonst wo, ja, dann mache ich mal einen Handstand oder dies oder das, weil es einfach, mir macht es einfach total Spaß. Ja, und mir ist dann egal, was vielleicht andere denken. Aber da hat ja jeder auch andere Persönlichkeitsprofile. Das heißt, die anderen gucken halt, denen ist wichtig, was die anderen denken, den anderen halt nicht. Und so gibt es ja auch zum Beispiel bei mir, also nach einem Persönlichkeitsprofil, wie dem Lux-Profil zum Beispiel, ist bei mir ganz hoch ausgeprägt zum Beispiel Neugier. Also ich bin immer total neugierig, was Neues zu erfahren, das sind ja die meisten Forscher. Und ich habe einen sehr großen Bewegungsdrang. Also ich finde, wo ich das gehört habe, dass es unterschiedliche Profile gibt, sage ich, ach so, das ist nur bei mir so, dass ich mich gerne bewege. Und als Wissenschaftler sitze ich halt sehr, 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 sehr viel. Und da dachte ich mir, okay, deswegen die Bewegung, aber deswegen ich lieber tanzen. Und das Allercoolste ist, dass jetzt ich liebe ja Zouk tanzen. Und der Zouk-Gründer, mit dem ich vor über 10 Jahren auf alle Kongresse weltweit da rumgeflogen bin, in Brasilien und Europa und so weiter, der ist jetzt nach Bremen gezogen. Ja, und insofern freue ich mich auch noch weiter, das wieder nochmal intensivieren zu können, je nachdem, wie es die Zeit hat. Wieder.
Aber auch so.
Aber ansonsten, wie gesagt, also zum Beispiel als Tipp ist vorm Bewegen. Du hast ja immer, zum Beispiel vorm Essen, mache ich immer mit Kindern oder alleine. Ich probiere immer irgendwie kurz mal irgendwas zu machen, wie Kniebeugen, Pistol Squats mit einem Bein, Handstand zu machen, weil du hast immer, bevor du isst, ist erstmal der Magen leer, da kannst du was machen wie ein Handstand. Und dann hast du immer einen Muskelreiz-Trigger, weil du hast ungefähr ein Zeitfenster von einer halben Stunde, deswegen spielen die Faktoren auch zusammen. Wenn du zum Beispiel irgendwas Schweres gehoben hast, dass du da hast ein Zeitfenster für eine Stunde, dass die maximale zum Beispiel Muskelaufbau ist. Und du hast ja erstmal die Kohlenhydratspeicher, sind dann leer. Das heißt, du trainierst erstmal, wenn du länger nichts gegessen hast, dann trainierst, hast du noch einen größeren Effekt, weil ja erstmal sozusagen die ganzen, also wenn du in der ketonischen Verbrennung bist, dann verbrennt es ja, wie man beim letzten Mal schon gesagt hast, Viren und Bakterien in den Mitochondrien, in den Zellen. Deswegen ist ja das Fasten das Nummer eins erstmal, wenn du krank bist, hat ja schon Paracelsus, Begründer der modernen Medizin, gesagt. So, und dann werden ja verdaut die kaputten Eiweiße, also wo dann Telomere und eben kaputt sind, wo dann die Zellteilung wieder kommt. Und wenn die Zellteilung wird ja kopiert, kaputte Zellen. Und wenn du aber dann nochmal, sage ich mal, länger nichts gegessen hast und dann vorm Essen eben ein paar Kraftübungen machst, kannst irgendwas hochheben, ob das Kinder hochheben sind oder Kniebeugen normal mit einem Bein oder irgendwie mit irgendwas drauf an Gewicht, dann hast du einen kurzen Trigger, du brauchst ja nur ein paar Sekunden oder Minuten und da hast du einen riesen Trainingseffekt, hast Anstieg der menschlichen Wachstumshormone, hast nochmal deinen Kohlenhydratespeicher geleert, du wirst halt wesentlich robuster. Und das ist wieder Wissen wirkt Wunder, das heißt, wann man was macht. Als Beispiel Timothy Ferris in Four Hours Body, glaube ich, der hat zum Beispiel auch beschrieben, wie er selber, ich glaube mit 4 Minuten Training, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber relativ kurze Zeitfenster, hat er die Maximalgramm so zigfach erhöht. Und ich habe das auch mal als Experiment gemacht, einfach mit Klimmzügen, Kniebeugen, innerhalb von ein paar Wochen dann, dass man 60 dann Klimmzüge machen kann, aber mit einer Hand, also 10, 10, 10, 10, 10, abwechselnd Kniebeugen dann auf irgendeinem Pfahl, also einfach mit dreimal im Spielplatz zu gehen, pro Woche 10 Minuten. Und das hat nichts mit mir zu tun, weil ich jetzt toll bin, sondern das kann wirklich jeder. Das ist nur, man weiß es und man trainiert eine bestimmte Sache und weiß, wann man trainiert, eben alle 48 Stunden, wie man trainiert, was man trainiert. Und das ist wieder typisch dann, dass man solche Sachen, wie gesagt, im Alltag integriert. Also, dass man sagt, okay, jetzt isst man vom Essen, was weiß ich, geht man halt dann die Treppe auf allen Vieren nach unten, wie die Charlie-Mönche, weil dann trainiert man halt den ganzen Oberkörper, Schultermuskeln und so weiter, hat den gleichen Aufwand, weil man braucht genauso lange, um die Treppen runterzugehen, wenn man Treppen zu Hause hat. Und wenn nicht, muss man halt irgendwo in der Arbeit, in der Uni irgendwo Treppen auf alle vier gehen, Leute lachen dann vielleicht aus, ist mir zum Beispiel auch dann egal, oder kommt dann ein Film ein plötzlich.
Machst du das ihr, wirklich ja, in der Uni? Läufst du auf allen Vieren als Professor die Treppen runter?
Ja, ich bin dann, genau.
Er hat doch eine Vorbildfunktion. Ich,
da musste ich nur noch einen Student so mit dem Lederhalsband an die Leine nehmen.
Ich liebe Selbstexperimente, und wenn, da kann man jetzt viel sagen und sagen, okay, jetzt ist es peinlich oder sonst irgendwas. Ja, wie soll ich es denn sonst anders austesten? Weil wenn Minus Fitness, oder ich nenne es ja mittlerweile nicht mehr Minus Fitness, sondern Bonus Fitness, klingt viel besser. Weil ich habe eine Fitness und ich mache einfach Bonus-Fitness, weil ich kriege sozusagen zusätzlich für nichts, für keinen Zeitaufwand und mit einem riesen Spaß, wenn es einen Spaß macht, halt dann Bonus-Fitness. Aber so muss halt jeder selber sagen von den 7 Faktoren, was macht mir halt Spaß, und das implementiere ich halt einfach in mein Leben.
Ja, und ich musste jetzt auch nochmal bei diesem Treppe auf allen Vieren gehen. Das habe ich letztens vor kurzem das erste Mal seit Ewigkeiten wieder gemacht, weil meine Schwester hat ein Kind und das war bei mir zu Hause. Und dann werde ich manchmal so selber wieder zum Kind. Und dann habe ich auch gemerkt, wie viel Spaß das auch macht, die Treppe auf allen Vieren hochzulaufen. Habe gedacht, krass, das erinnert mich voll an meine Kindheit. Und warum macht man das als Erwachsener eigentlich alles nicht mehr so? Weil man auch diesen Spaß an der Bewegung natürlich irgendwo verliert, weil man so in seinem Alltag ist. Aber auch gerade von Kindern kann man sich, glaube ich, ganz viel Inspiration holen in der Richtung noch.
Ja, wir machen es eigentlich bei Kindern ja genau umgekehrt. Und das habe ich mir auch gedacht, wenn zum Beispiel Alex ein Kind, das zappelt halt irgendwie und ja, und hier, hallo, ich bin Alexander, so geht's dann. Und dann würdest du einfach sagen, okay, jetzt sei doch mal ruhig. Aber nee, das ist ja genau das, dass sich Kinder ja permanent bewegen, ist gut. Und das wird ja in der Schule bei uns aberzogen. Da heißt, okay, du setzt dich auf so einen Stuhl und bist dann ruhig erstmal 40 Minuten, bis es wieder Pause gibt, und dann nochmal 40 Minuten und nochmal.
Und die haben so viel Energie, ne? Die
sitzen ja stundenlang rum. Ja. Ja, und haben Energie, und das wird es in ein paar hundert Jahren wird es nicht mehr geben. Da gibt es mit Sicherheit keine Stühle mehr, weder in der Arbeit noch irgendwo bei Kindern. Und das wird ja, ja, es ist halt im Kindergarten noch relativ gut, und desto weiter man dann vorgeht, desto weniger macht Sinn. Und das sind halt genauso Sachen, dass man sich dann an Kindheit erinnert. Und was ich zum Beispiel mache, ich gucke dann, da gibt es Bewegungen, Tierbewegungen, besten 10 Tierbewegungen im Internet, und dann kommen die ganzen Nachbarskinder rein, und dann mache ich halt irgendwas, Krabbe, Bär, was da immer so drin steht, Floh und Affe, und macht riesen Spaß. Und ja. Das sind immer, und deswegen, man lernt immer unterschiedliche Sachen. Also zum Beispiel, dass man sagt, jetzt Kindern einmal ist es Jonglieren, dann ist es Frisbee werfen, dann ist es Skateboard fahren, dann ist es Handstand machen, dann ist es irgendwie Affe nachmachen. Das ist also total egal. Hauptsache, du lernst immer was Neues. Verschiedene Gesellschaftsspiele. Jedes Mal gibt es halt neue Synapsen im Gehirn, bleibst du halt jung und ja, wie gesagt, auch gesund und leistungsfähig.
Und wie krass anstrengend das ist, wenn man so merkt, so Sachen, die einem als Kind total leicht gefallen sind. Also du bist ja im Trainingsfan, aber bei mir, ich bin da auch so wie Krabbe auf dem Boden gelaufen und habe gedacht, boah, krass, das konnte ich doch früher so zat, 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 und jetzt fand ich es richtig anstrengend, ja. Weil ich es so lange nicht gemacht habe.
Und das ist aber das Gute, also das ist anstrengend, aber du wirst halt merken, wenn du das kurz machst, dann ist es anstrengend, dann hast du natürlich nach 48 Stunden Überkompensation. Das heißt, wenn du jetzt alle zwei Tage oder permanent in den Alltag integrierst, dann hast du eine extrem starke Verbesserung. Mhm. Und diese Verbesserung kommt ja sofort schon, also durch Blutung allein im Gehirn, die ist ja schon, also in Echtzeit quasi in Sekunden- oder Minutenstelle, dass sich das auf zellulärer Ebene sofort ändert. Mhm. Also diese Einstellungs-Mindset-Sachen, die dauern halt viel, viel länger, die psychologischen, weil das sind halt Routinen, die halt sehr, sehr lange über Jahre oder dann genetische Programme halt über Generationen vererbt sind. Aber diese zellulären Ebenen, die funktionieren halt echt sehr, 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 sehr schnell. Und da gibt es auch eine gute Regenerationsfähigkeit, was man auch immer weiter weiß. Das nimmt also immer mehr zu, ob das jetzt Genetik sind. Dachte man früher 50%, heutzutage weiß man noch 20%. Und da, glaube ich, geht es in Zukunft auch immer weiter. Desto mehr wir wissen, werden die Gene immer weniger Rolle spielen und immer mehr eigentlich unser Mindset das bestimmen und wissen, wie wir verschieden handeln.
Ja. Ich würde gerne noch zu einem Punkt, der mich jetzt so persönlich interessiert, switchen. Oder, Joyce, wir haben noch ein bisschen, ne? Zum Thema Atmung, was du da irgendwie, irgendeine Atemtechnik oder was du dazu zu sagen hast als Tipp.
Ja, eigentlich total spannend. Und zwar, es ist tatsächlich so, dass wir, wenn man das wieder mit Atmen mit allen vergleicht, früher, und das ist ein relativ neuer Punkt, das weiß man seit Jahrtausenden von der ayurvedischen Medizin, die ja sozusagen, Ayurveda ist ja die Lehre von oder Wissenschaft vom Leben, sage ich mal, das ist ja integraler Bestandteil Yoga. Und Yoga kommt ganz viel auch, ist Pranayama-Yoga, also Prana, Lebensenergie, im Japanischen heißt es Qi, im Chinesischen heißt es Qi, also Tai Chi zum Beispiel, Qigong, was wir wissen von den Shaolin-Mönchen, die ja halt sehr, sehr große Leistung haben, sich irgendwie was auf den Kopf hauen, Ziegel und Metalle zerbrechen. Und das ist durch die Konzentration der Lebensenergie, die auch was mit der Einstellung hat, mit der Energie zu tun hat, die man auch messen kann, eben Akupunkturpunkten. So, und in der Atmung, mit der Atmung lenkt man halt sehr viel diese Energie. Jetzt ist es auch so, wenn man zum Beispiel alleine, also nicht meditiert unter 20 Jahren unter dem Ölbaum meditiert, sondern nur langsamer atmet, dann tricksen wir unser sozusagen unser Unterbewusstsein, unser System, unseren Körper aus. Weil wenn wir langsam atmen, denkt unser Körper, wir sind total entspannt. Also wenn zum Beispiel der Säbelzahntiger kommt, dann sind wir Adrenalinausstoß und Cortisolausstoß. Und was wir aber machen, wenn wir langsam atmen, dann passiert Folgendes in den Probanden. 25% sinkt das Cortisol im Körper, also das Stresshormon. Das heißt, egal ob wir die gleiche Situation haben, wenn wir einfach anfangen, langsamer zu atmen, werden wir viel entspannter. Wieder als eben Selbstexperiment, als Tipp irgendwie davon gehört, dann noch als Jungbrunnenfaktor halt eingebaut. Und dann ist es so, 4 Sekunden normalerweise einatmen, 7 Sekunden ausatmen. Ausatmen langsamer als einatmen. Das ist ein Hauptproblem eigentlich bei den meisten, also von uns in der westlichen Kultur, wieder das Überdrehtheit, total angespannt sein und halt schnell atmen.
Kann ich kurz da einhaken?
Ja.
Einatmen und dann direkt ausatmen, aber nicht, genau. Weil manche Techniken sind ja auch noch so.
Ich habe nämlich gerade mitgeatmet, wo du darüber geredet hast, und ich mache immer relativ lange Pausen. Das meinst du zwischen den Atmen, zwischen Einatmen und Ausatmen?
Also ich würde die Frage gern selber formulieren.
Ja, okay, weil das wäre sonst auch meine Frage gleichzeitig, aber sonst stelle ich meine danach.
Genau. Ihr stellt also, einfach, jeder stellt eine Frage von euch und dann beantworte ich beide.
Zwischendrin an, also ich hatte auch über irgendeine Technik mal gelesen, also quasi 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden halten und 8 Sekunden ausatmen oder so. Also dieses Halten noch halt. Und das hast du ja jetzt nicht genannt.
Genau, gibt es auch Tipps, also was tatsächlich so ist, wenn man einatmet, ist irgendwann die natürliche Atmung, dass dann der Atemfrequenz kommt, dass man ausatmet und dass dann der irgendwie aussetzt. Und das ist teilweise auch Yoga-Technik, wie ein Freund von mir, der ist Yoga-Lehrer auch, und der die machen halt irgendwie Techniken und irgendwann setzt die Atmung von alleine aus. Also du sitzt einfach da und plötzlich hast du das Gefühl, nicht mehr zu atmen, irgendwie eine Minute so. Gibt es ja auch viele Techniken, wie zum Beispiel Wim Hof-Methode, die auch nachgewiesen, also wissenschaftlich nachgewiesen, recht gut funktioniert mit Kälteexposition, Einstellungsänderung und eben das Atmen, wo man dann auch zum Beispiel Luft anhält und dann plötzlich, also kann jeder komplett untrainiert, der kann 3 Minuten die Luft anhalten, wenn man das mit irgendeinem Fernsehmoderator macht. Oder
wie viel hat er, ich habe Wim Hof-Atmung auch mal gemacht, wie lange hast du da die Luft anhalten können?
Also ich habe Wim Hof-Methode noch nie selber gemacht, und zwar aus folgendem Grund, weil ich es so sehe, wenn du die Wim Hof-Methode machst, erzeugst du Stress im Körper, du erzeugst zwar das Adrenalin im Körper ohne das Cortisol, was gut ist, aber ich bin da noch nicht, das ist das Gleiche wie Sport. Ja? Sport erhöht den Grundumsatz und du alterst schneller, weil wenn du langsam Grundumsatz hast, ist langsame Zellteilen, lebst du länger. Also das heißt, in dem Fall würde wieder das stimmen, Sport ist Mord, also extrem, sage ich mal. Und genauso ist es mit der Wim Hof Atemtechnik aus. Du setzt deinen Körper unter extremen Stress. Und normal ist es Stress halt nicht gut. Was du bei der Wim Hof Methode aber machst, du machst deinen Körper resistenter. Also wie beim Sport machst du die Atmung. Und ich habe es bisher noch nicht geschafft, es zu testen. Ich weiß halt jetzt erstmal, was theoretisch passiert. Und deswegen habe ich es noch nicht ausprobiert, wie lange. Aber was ich selber mache, ist zum Beispiel selber als Experiment, jetzt nicht unbedingt als so jetzt wissenschaftlich dann das erarbeitet, aber nur von der Erfahrung her ist, diese 4 Sekunden ein, 7 aus. Ist jetzt folgender Hintergrund. Das lange Ausatmen führt dazu, dass eben Kohlendioxid, Giftstoffe, alles eben rausgepresst werden und dass du deinen ganzen Körper einsetzt. Das heißt, die Lunge zieht sich, also du atmest ein, 4 Sekunden und dann atmest du aus. Und du atmest ja automatisch, wenn du richtig ausatmest, mehr und mehr und mehr. Und ich kann jetzt zum Beispiel, obwohl ich schon komplett ausgeatmet hatte, atme ich jetzt überhaupt nicht mehr aus, sondern rede halt weiter. So. Das heißt, ich habe jetzt sozusagen alles immer rausgepresst. Wenn du alles rauspresst, wie beim Blasebalg, dann atmest du mehr ein. Das heißt, alle Krankheiten wie Asthma und so weiter sind kein Problem des Einatmens, wo jeder denkt, ich kriege keine Luft mehr, sondern ein Problem des Ausatmens. Es hat wieder psychologisch was dazu, mit nicht loslassen zu können, Abgrenzung von Personen und so weiter, das, was dann psychologisch dahinter steckt. Aber das ist dieses langsame Ausatmen. Und das langsame Ausatmen bedeutet, oder lange Ausatmen, dass dein Blut basischer wird. Also wenn du im sprichwörtlichen Sinne sauer bist, ja, du bist gestresst, du bist sauer, dann wird dein Blut sauer. Du bist selber sauer, du bist sauer, aggressiv und so weiter. Das heißt, du schädigst dir selber. Wenn du aber eben langsam ausatmest, ist über diese langsame, lange Ausatmentechnik, presst du, wie gesagt, alles raus, Kohlendioxid raus, dadurch wird dein Blut basischer. Und das, ich weiß nicht mehr genau, das ist ein Zitat von einem Weltpreisträger, der sagt, eine Krankheit, in einem basischen Milieu kann keine Krankheit existieren, nicht einmal Krebs. Mhm. Und das heißt, das ist auch die Atemtechnik, wird eben basischer, genauso wie, was wir vorhin und ich hatten, Ernährung zum Beispiel, versuchst du die basische Ernährung, mit der basischen Ernährung wird alles besser. Also zum Beispiel ganz normal Blätter, solche Sachen sind alle basisch und die anderen Sachen wie eben Süßigkeiten, Alkohol und so weiter sind halt eben säurebildend. Zitrone ist auch eigentlich sauer, aber dann wiederum basenbildend. Also das ist halt auch wieder ein anderes Feld. Aber das Ausatmen, wie gesagt, lange Ausatmen ist eben das, was es triggert. So, und jetzt wieder Selbstexperiment.
Aber ich habe immer noch nicht meine Frage von eben gestellt.
Genau. Ja. Ja, jetzt, das Letzte noch, was ich dazu sage, ist 4 Sekunden einatmen, 7 aus. So, das ist ja ungefähr so. Das ist ja bei jedem ein bisschen anders. Auch die Atempausen sind gut, wie es natürlich kommt. Soll natürlich kommen. Und ich mache halt so, wie gesagt, ein Selbstexperiment irgendwie so 8 Sekunden ein, 14 aus, 12 ein, 21 aus, 16 ein und so weiter, 28 aus. Und wenn ich langsam atme, dann habe ich halt einen Atemzug. Jetzt, wenn ich zum Beispiel liege, abends zum Einschlafen, ist der so 2 Minuten ein- und ausatmen, einen Atemzug. Und normalerweise hast du zwischen 2 Minuten, einmal ein- und ausatmen in 2 Minuten. Also normal hast du 10 bis 18 Minuten, Hochleistungssportler 6 bis 8 und Yogis 2 bis 3 Atemzüge pro Minute. Und ja, also das geht wirklich so langsam, dass du 2 und ohne halt, dass ich jetzt Luft anhalten muss.
2 pro Minute. Ich hatte 2 Minuten lang.
Nee, 2 Minuten ein- und ausatmen ist ungefähr 2 Minuten. Und ich habe jetzt letzte Woche einen Vortrag gehalten, so Fernsehvortrag, da bin ich abends so ein schöner Sommernacht und hatte dann ja, mal 6 Nachtische auf einmal gegessen, weil es gerade so war und Spaß gemacht hat, weil du natürlich extrem viel verbrennst, wenn du halt viel natürlich die ganze Zeit unterwegs bist. So, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt gehst du mal Würzburg an dem Rhein entlang, total schöne Sommernacht. Und habe dann sozusagen, oder Herbst, je nachdem, geatmet und dann auch während dem Gehen zum Beispiel, also dann, wie gesagt, 12 eingeatmet und 21 aus. Und aber Schritte. Ich mache dann entweder nach Pulsschlägen oder nach Schritten, die ja dann immer unterschiedlich sind. Und dann habe ich nach Schritten gegangen. Das war dann, da habe ich eben gestoppt, dieses einen aus, habe extra gesagt, jetzt gucke ich mal auf die Uhr, weil ich dann ewig gegangen bin. Und dann hatte ich 3 Atemzüge pro Minute, aber in einer sehr schnellen Bewegung. Und das heißt, die Atmung wird echt unterschiedlich. Und ich habe das einmal auch wieder getestet, von der Uni zum Zug gerannt und habe dann auch gedacht, naja gut, warum nicht einfach langsam atmen, wenn ich laufe? Und dann bin ich halt wirklich so einen Sprint gemacht und habe meine Atmung reduziert. Total fasziniert, was da passiert ist. Ich war sofort total in der Präsenz im Körper und habe langsam atmen können und konnte genauso weiterlaufen. Also das heißt, die Intensität des Atems langsamer, also aus- und einzuatmen. Und wenn du das öfters machst, dann kommt deine Lungenvolumen wird automatisch größer, weil du ja 4 einatmest, 7 ausatmest und dann machst du ein paar Mal, dann machst du 8 und 14. Und ja, alle, die jetzt hören, können ja auch jetzt im weiteren Verlauf mal das einfach mal testen, 4 und 7 oder 8 und 14. Was passiert ist, also ihr könnt alles, wenn ihr das macht, könnt ihr ganz normal zählen, atmen und gleichzeitig zuhören, weil man wird extrem konzentriert, man wird extrem entspannt und extrem effizient. Und das ist zum Beispiel ein Weg, warum dann Yogis halt relativ entspannt sind und gesund sind, weil die halt 2 bis 3 Mal pro Minute nur atmen. Und das kann sozusagen jeder, wie gesagt, jetzt auch mal nachtesten während dem Podcast zum Beispiel und trotzdem zuhören.
Ja? Kann ich noch eine ganz kurze Nachfrage stellen und dann kannst du deine Frage stellen.
Ja, es ist im Prinzip gar keine Frage. Ich wollte einfach nur noch was dazu sagen. Du hast ja eben gesagt, einatmen, Pause, ausatmen. Aber ich merke die ganze Zeit, bei mir geht dieses Einatmen, Ausatmen ist ein Flow. Und wenn ich ausgeatmet habe, kommt bei mir immer eine relativ lange Pause. So bis genau, ich wieder
normal.
Einatme.
Das ist normal. Diese normal, Pause ja. Kommt ja, du hast ausgeatmet. Ist ja auch gut, diese Pause zu haben. Und dann hast du ja sozusagen alles ausgeatmet.
Zählt das noch zu Ausatmen dann, diese Pause?
Ja, also wie gesagt, das ist auch bei jedem, also wir sind ja alles Individuen. Das heißt, bei jedem, der atmet, und deswegen ist es immer, wenn man so sagt, 4, 7, das ist dann wieder eine Technik, die wie bei einer Maschine ist. Und wir sind keine Maschinen. Das heißt, bei jedem ist es ein bisschen anders. Der eine macht eine Atempause, der eine nicht. Das geht nur, um generell etwas zu machen. Das soll eine natürliche Atmung sein. Und diese Atempausen sind halt gut. Weil da im Endeffekt, du verlangsamst ja dadurch den Atem durch die lange Atempause. Ja? Mhm. Und dann kannst du einfach mal eben länger nichts atmen. Mhm.
Und die Ausatmung, oder mir ist aufgefallen, kurz bevor ich einschlafe, ist mein Atem so, ich atme ein und atme dann aus, aber so stoßmäßig. Also, dass ich am Anfang und also schnell. Und dann bleibt es halt, und dann habe ich halt irgendwann eine Pause. Also, dass es nicht gleichmäßig rausgeht, sondern so stoßmäßig. Mhm. Ist das?
Ja, also du siehst okay, ja, es geht, also worum es jetzt auch geht, ist einmal ein Bewusstsein zu schaffen für das Atmen. Also du hast jetzt schon Bewusstsein, deswegen ist dir aufgefallen, dass du beim Einschlafen es anders machst. Und dann, wenn du es halt bewusst machst, zum Beispiel verlangsamst, also das war das erste Mal, was ich gemerkt habe, sofort, wo ich gemerkt habe, du fängst sofort an zu gähnen. Also das heißt, normalerweise, also du gähnst halt dann und dann schläfst du halt sehr schnell ein. Und da gibt es ja verschiedene Techniken, was ich zum Beispiel mache, weil ich halt sehr angespannt den ganzen Tag hier mal Vollgas gebe, quasi mit keinen Pausen. Und dann verspannst du dich. Das heißt, du kannst ja Akupunkturpunkte zum Beispiel im Kiefer pressen, indem du da drauf presst. Dann hast du sofort, wenn du jetzt im Kiefer, der Kiefer ist ja bei meisten ja sehr stark verspannt. Und gerade, wenn man halt viel arbeitet, viel Gas gibt. So, und wenn man jetzt also öffnet wie beim Gähnen, dann machst du den Mund maximal auf. Und da passiert ja auch Folgendes. Du kannst, wenn du maximal gähnst und dann versuchst, Kopf zu rechnen, wird das nicht funktionieren. Da gibt es also Experimente dazu. Also wenn du jetzt, das ist nur ein bisschen blöd zu machen, man soll ja nicht sozusagen offenen Mund jetzt hier vor der Kamera. Aber wenn du halt wirklich gähnst und dann versuchst zu rechnen, war der Körper komplett entspannt. Und das ist sozusagen diese Muskeln. Wenn du das machst, dieses Relaxed, also einfach den Mund aufmachst, ist wie eine künstliche Erzeugung des Gähns, du wirst automatisch entspannt.
Also es gähen grundsätzlich die Technik.
Und wenn du das kombinierst, zum Beispiel langsam atmest, Mund aufmachen, wie man gähnt, und dann noch mit Fingern, sozusagen mit mehreren und mit einem Finger auf jeder Seite in die Muskeln rein, dann ist es wie eine Akupressur. Das heißt, du hast sozusagen einen Reiz auf die Muskeln, dann entspannt der ganze Muskel. Wie eine Massage oder Akupressur. Und dann kriegst du eine Entspannung auf Atemebene, auf dem Genmuskelebene der Streckung und dann noch die Akupressur, dann bist du sofort tief entspannt.
Und durch
besser, könnt ihr mal ausprobieren heute.
Ja, mache ich
auf
halt
jeden Fall, ja. Und aber besser durch die Nase einatmen, ne?
Ja, gut.
Und ausatmen ist ja genau egal.
Es gibt verschiedene Techniken. Es gibt Nase, Mundatmung, steht auch einiges dazu im Buch drinnen. Auch in der App haben wir verschiedene Atemtechniken. Also, wie ihr jetzt gesagt habt, man atmet ein, man hält die Luft aus, atmet ein. Es gibt auch Techniken, wo du einatmest, nur ein bisschen aus und weiter oder einatmest, anhältst. Einatmest, anhältst, einatmest, anhältst. Das erhöht zum Beispiel das Lungenvolumen. Und eines unserer Prädiktor, wie lange wir leben, ist ja zum Beispiel Lungenvolumen. Da gibt es Lungenvolumen, da gibt es Handkraft, Herz-Kreislauf-Frequenz, zeigt dein biologisches Alter. Das heißt, wenn du jetzt eben mehr atmest, zum Beispiel einatmest, machst du dich biologisch jünger und hältst dich länger leistungsfit. Als Beispiel, ab 40 geht es bei uns allen bergab. Das habe ich im Entscheide selbst, wie alt du bist, ja, Buch beschrieben. Und da geht es mit Muskel, mit Herzfrequenz, mit allen, nur in Funktionen, Lungenvolumen, alles geht halt wirklich ziemlich drastisch nach unten. Und als maximaler Atemfrequenzwert ist, wenn wir so Ende 70 sind, 80 sind, ist 80% weg. Das heißt, wir haben nur noch 20% übrig von unserer maximalen Ein- und Ausatmung. Wenn man aber jetzt langsam atmet, dann hat man das Problem halt nicht mehr. Das heißt, ein langsames Atmen, Lungenvolumen zu erhöhen, dann kannst du auch mit 80 das gleiche Volumen haben, wie du jung bist. Und wenn du dann halt guckst an bestimmte Leute, die halt Ernährungswissenschaftler sind, über basische Ernährung, über irgendwas, Mediziner, die halten halt mit 88 ein Interview und kristallklar wie irgendwie 40-Jährige, Mitte 40, top, sehen 20 Jahre jünger aus, wo die meisten halt schon im Grab liegen mit 88, sind die halt noch irgendwie topfit. Und da siehst du halt dran, dass die halt dann einiges richtig machen und dass es schon wirkt, ja, diese ganzen Maßnahmen. Und da gibt es ja auch Yogis, die mit 90 halt einen Himalaya besteigen und dann sagen, okay, nächstes Mal, mit seinem Sohn ist er gestiegen, der glaube ich 70 war, nächstes Mal machen wir es nicht mehr in einen Tag, sondern in 2 Tagen auf den Gipfel zu steigen. Ja, gut. Mhm. Also ja, das ist dann Luxusproblem, sage ich mal. Aber das ist genau das, was tatsächlich eben mit der Jungbrunnenformel erreicht werden kann. Du kannst halt den Ist-Zustand oder den quasi einen Sollzustand dann erreichen, dass du dann halt sehr, sehr viele Krankheiten vorbeugen kannst. Man muss halt immer realistisch sagen, es ist so, es kann immer irgendjemand krank werden wegen irgendwas, ja, oder sterben schon allein in Unfällen, sonst irgendwas. Und es gibt ja auch Sachen wie künstliche radioaktive Strahlung. Es gibt Photonenstrahlung, Weltraum, Raumstrahlung. Es gibt alle möglichen Gifte in der Luft, es gibt in der Nahrung Gifte und so weiter. Aber ich kann halt über die Faktoren die Wahrscheinlichkeit an irgendeiner Krankheit zu haben, wahrscheinlich über 95% oder 98% reduzieren, weil ich halt so viele Reparaturmechanismen habe, die alle wissenschaftlich nachgewiesen sind, ob das intermittierendes Fasten ist, wo ich in der ketonischen Verbrennung bin, wo mir halt Gifte wie zum Beispiel Chemotherapie einfach schon, die abgeschüttet werden und nichts mehr ausmachen und die zum Beispiel die Ratten halt dann überleben, wie ich es beim letzten Mal ja schon erzählt habe. Das sind alles Dinge, die halt tatsächlich passieren und dann halt signifikant reduzieren. Wenn du alles halt zusammennimmst, dann ist es was, was halt wirklich extrem effektiv ist. Und das sind halt auch Sachen, an denen ich halt forsche, an denen ich arbeite. Und wenn es da irgendwas, wer da Interesse hat, ich habe das dann auch wieder unter svenfelber.com, gibt es jetzt zum Beispiel das erste Elixier, wo man sagen kann, das ist quasi ein Jungbrunnen, so ein Elixier, aber das sind alles Nahrungsvitalstoffe, an denen ich arbeite. Und ich forsche auch ganz viel eben an Kräutern, wo ich ja schon in dritter Generation wieder von meinem Großvater, der hat mal ein Unternehmen gegründet. Also es gibt es jetzt nicht für Endprodukte, sondern eine Großindustrie, aber da gibt es halt sehr, sehr viel Erfahrung an Qualität der Nahrungsmittel, an Wirksamkeit von Kräutern und das, was mich schon immer effektiv interessiert hat, was ich jetzt selber auch implementiere und da eben nachgehe.
Und gibt es das Buch auch als E-Book? Und oder ist
das gibt es auch als E-Book, also es gibt es halt als normales Hardcover, als E-Book und wie gesagt als App dazu. Und da kann ja jeder so machen, wie er möchte. Es ist auch so, dass man normalerweise, also es gibt eine Bonus-App, die kostenlos ist, es gibt eine Premium-App für 7 Tage. Wer das Buch kauft, kriegt eine Premium-Version für 1 Monat gratis. Mhm. Und man kann halt buchen 3 Monate, ein halbes Jahr oder ein Jahr, also wie ihr möchte. Und es ist erstmal einfach angucken, probemäßig. Und dann entscheiden selber, finde das gut oder nicht. Auf jeden Fall gibt es dann halt von mir jeden Tag Tipps wie Videos oder sonstiges und je nach sagen wir Gusto.
Cool. Sehr gut. Hattest du jetzt, nee, deine Frage war jetzt schon, ne? Die du noch hattest.
Die war beantwortet, ja.
Super, cool, Sven. Dann sehen wir uns beim nächsten Buch wieder hier im Podcast, würde ich sagen, oder?
Sehr gerne. Ja, ich weiß immer gar nicht, ich sage immer beim Buch, sage ich immer, das war das letzte Buch, weil ich halt weiß, wie viel Arbeit das ist. Dann bin ich halt von Sachen so begeistert und ich habe natürlich schon wieder zahlreiche Bücher. Das eine ist halt eben da habe ich relativ viele im Kopf wieder, aber momentan sage ich nie wieder ein Buch, aber
du weißt
kann
schon,
sein, dass wir uns dann doch wieder relativ schnell sprechen.
Genau.
Und vielleicht auch zu eurem Buch, zu einem Praxisbuch zum Beispiel. Ja, können wir auch gerne ein Gespräch dann führen.
Genau. So, für alle Zuhörer, die ganzen Links packen wir hier drunter, dann könnt ihr euch alle Infos nochmal reinziehen und euch das Buch auch bestellen, wenn ihr Bock habt oder in der Buchhandlung holen oder wie auch immer. Danke Sven und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, hat Spaß gemacht. Ciao.
Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris Halb 12 und Joyce Ilk.